Name ist Doreen Steinert und ich begrüße euch hier zu meinem Interview-Podcast Natürlich Kohlensäure. Auch in der zweiten Staffel treffe ich wieder prominente Gäste in entspannter Atmosphäre und versuche ihnen bei einem guten Glas Wein und leckeren Snacks möglichst viele Geheimnisse zu entlocken. Wir sprechen über Berufliches ebenso wie über Privates und natürlich spielen wir auch ein paar Spiele, die uns ziemlich sicher dabei helfen werden, unseren Gast noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ihr alle so fleißig meinen Podcast hört und wir daher heute in die zweite Staffel von Natürlich Kohlensäure starten können. Bevor es losgeht, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Bei Spotify können Podcasts mittlerweile bewertet werden. Wenn ihr diesen Podcast und mich also unterstützen möchtet, dann wäre es wahnsinnig toll, wenn ihr Natürlich Kohlensäure einfach ganz schnell 5 Sterne gebt und außerdem die Glocke aktiviert. Natürlich ist es auch super, wenn ihr all euren Freunden von dem Podcast erzählt oder auf den Socials die Links zu den Folgen teilt, wenn euch ein Gespräch ganz besonders gefallen hat. Ich lese übrigens auch alle eure Nachrichten auf meinem Instagram-Kanal Reen Official Music. Schreibt mir also gerne weiterhin dort, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder einfach nur einen netten Kommentar für mich habt. Ich freue mich wirklich riesig darüber, von euch zu hören. So, jetzt aber zu dem Gast der neuen Folge, Ben Zucker. 3 Jahre lang feiert Ben Triumph um Triumph und erlebt einen Aufstieg, den man kaum so schnell verarbeiten kann. Noch nie zuvor hat sich ein Solokünstler innerhalb so kurzer Zeit vom unbekannten Newcomer zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Sänger Deutschlands entwickelt. Ben bricht auf dem Weg nach ganz oben sämtliche Rekorde. Rund 36 Monate nach seiner ersten Veröffentlichung ist der Ausnahmemusiker mit der markant rauen Stimme in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena seiner Heimatstadt Berlin angekommen. Und dann macht das Land dicht. Doch schon seit jeher war Ben Zucker eine Kämpfernatur. Ein Lebenskünstler, der sich auch von einem Schicksalsjahr wie 2020 nicht kleinkriegen lässt. Und genau darüber spricht Ben in unserem Gespräch. Und das so offen wie nie zuvor.
Es gab ja auch Zeiten, wo ich dann irgendwie 3 Konzerte an einem Tag hatte und dann irgendwie mit Privatjet und da noch irgendwie nochmal ein Interview und da nochmal reden und da nochmal 10 Liegestütze machen, hier nochmal ein Rätsel lösen. Also da gab es ja dann schon viele, viele Aufwendigkeiten zu bewältigen. Aber das hat mir natürlich Spaß gemacht und das war natürlich dann mein Leben.
Ich freue mich riesig, die zweite Staffel mit dir als ersten Gast zu starten. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Ben. Wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr, sehr gut. Hallo, Rini.
Hallo, Rini.
Es hat gerade geklingelt, ehrlich gesagt, aber wir ignorieren das jetzt einfach.
Wir ignorieren das. Ich finde es so süß, dass ich schon einen Spitznamen habe.
Ja, das stimmt. Warum hast du eigentlich einen Spitznamen bei mir? Das ist, jetzt hat es nochmal geklingelt. Also.
Du, das ist ja alles, nee, wir machen das ganz authentisch. Geh einfach nicht ran.
Warte, doch, warte, eine Sekunde, warte. Ja, hallo? Schwätze einfach unten rein, ja? Danke dir.
Hast du dir jetzt eine Pizza bestellt, während wir hier den Podcast aufnehmen?
Nee, ich habe irgendwas, ich weiß nicht, was ich bestellt habe, aber das stellt ja jetzt unten in den Flur, ganz freundlicherweise. Jedenfalls zurück zu deinem, entschuldige bitte, das war jetzt sehr, sehr unhöflich von mir, ist ja überhaupt nicht meine Art.
Du wolltest mir gerade erzählen, warum ich schon einen Spitznamen habe.
Na, wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen, wir haben ja auch schon mal miteinander zuvor gesprochen und daher haben wir, glaube ich, gemerkt, dass wir uns gut verstehen und wenn ich einen Menschen mag, dann kriegt er irgendwie automatisch einen Spitznamen von mir.
Ich finde den schön, ich finde Rini passt auch. Du bist ja jetzt gerade gar nicht, in Berlin, deswegen nehmen wir ja digital auf. Wo bist du denn gerade?
Ich bin zu Hause, in meinem neuen Zuhause. Ich bin ja umgezogen vor ungefähr 4 Monaten. Ich wohne jetzt, bei Lübeck.
Bei Lübeck?
Bei Lübeck an der Ostsee, in so einem kleinen Örtchen. Und ja, fühle mich sehr wohl und komme hier gerade an.
Okay, krass. Hast du dir dein Haus gekauft?
Na, so ein Penthouse.
Ein Penthouse? Nee, ist es so unten so dein Studio, da wo du gerade bist?
Na, hier ist so Wohnbereich tatsächlich. Oben ist dann so Schlafen und Kosmetik.
Kosmetik.
Und genau, vor allem Kosmetik.
Gönn dir.
Ankleidezimmer und so ein Kram. Und gönne ich mir. Und dann habe ich hinten noch so ein paar Sachen und unten ist auch noch was. Genau.
Okay. Du, bevor wir anfangen, ich suche ja immer so ein Fun-Fact raus. Bei dir musste ich gar nicht lange überlegen. Wir sind ja nicht nur Kollegen, was unseren Beruf anbelangt, sondern wir waren ja auch bis letztes Jahr zusammen beim gleichen Label. Und ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Ich hatte damals das CrossFit-Battle für diese Kahusa-Stiftung moderiert.
Ja, das ist eine ganz dunkle Erinnerung, naja, klar.
Wo du gegen Joe Cialo angetreten bist. Und man hat ja da nicht alles gesehen. Erzähl doch mal, wie das da so abgelaufen ist, lieber Ben.
Du bist gemein.
Ich bin so
du.
Fies.
Ja, also primär ging es ja um einen guten Zweck und das ist uns ja gelungen. Das war ja das Wichtigste. Und ich bin gegen meinen Plattenboss angetreten, genau. Und wir haben eine Challenge ausgeübt, in der wir gegeneinander angetreten sind durch verschiedenste Sportübungen. Und wer diese Sportübungen dann gemeistert hat pro Runde, hat dann einen Punkt bekommen und am Ende gewonnen. Ich habe nicht gewonnen, das steht auch fest. Du hast es aber ganz toll moderiert und kommentiert vor allem. Wie war's? Es war die absolute, ich darf es jetzt so sagen, es war für mich, da war ich auch noch nicht so fit, bin jetzt ein bisschen fitter. Da war ich noch so am Anfang, das war ja kurz vor meiner ersten Arena-Tour und so, das war alles sehr, sehr neu für mich, mich so sportlich aktiv zu betätigen, wird dir nicht entgangen sein.
Wie du einfach nicht sagen willst, dass du vollkommen am Sack warst. Du warst immer der Geilste. Wir haben auch noch zwischendurch in der Pause noch eine geraucht und ich dachte noch so, wie machst du das denn jetzt gleich? Digga, du hast die CrossFit-Challenge und du zündest dir erstmal mit mir noch eine an und ich dachte so, okay, ja,
Der meint sehr ernst, der ist wirklich jetzt hier, der will's wissen. Der braucht jetzt noch einer und dann zieht er durch.
Aber ja, vor allen Dingen sich auch gegen Joe zu betteln, der zieht ja nun durch, wenn der was anfängt.
Ja, das war mal. Also ist jetzt auch schon, ne, das ist jetzt schon 2-3 Jahre. Nee, ist jetzt schon. Ey, überleg mal. Ja. Und das ist immer so, das erschreckt mich immer so ein bisschen, weil ich eigentlich das Gefühl habe, naja, ist ja, aber das ist jetzt fast 3 Jahre her. Also nee, 2 Jahre jetzt dann, aber doch, wenn man so die Zeit dann, weil das ist ja dann danach kam die Arena-Tour und dann war ja kurz Pause und dann kam ja auch schon dieser besagte Umstand, in dem wir jetzt uns befinden. Genau.
Ja, krass. Der geht ja nun auch schon ewig. Der begleitet ja quasi jetzt auch schon einen ganzen Teil deiner Karriere, ne?
Ja, das stimmt, ja. Jetzt erst, haben wir eigentlich jetzt eine Tour spielen wollen, wurde jetzt auch abgesagt und das war natürlich erstmal ein herber Rückschlag. Also wir haben schon damit gerechnet oder wir dachten schon, dass das irgendwie in die Richtung gehen wird, aber dass wir sie komplett absagen müssen, das ist schon sehr, sehr scheiße. Nee, aber um nochmal zu bestätigen, du hast recht, ich war ein absoluter nasser Sack, der überhaupt nicht mehr hochkam, der da nur noch lag, der irgendwie in seinem eigenem Schwitzkasten irgendwie verendet ist. Hast du vollkommen richtig, muss ich jetzt auch mal so bestätigend sagen, ja.
Du hast wirklich alles gegeben, das muss man mal dazu sagen. Also
es ist nett, dass du das sagst, ich war auf jeden Fall stets bemüht, ja.
So, reden wir mal über dein aktuelles Album, jetzt erst recht feuerfrei. Das ist ja die neue Edition von deinem Nummer 1 Album. Darauf sind unter anderem Songs zu finden von Zuckerro. Wie kam es denn dazu? Vielleicht erklärst du für die jungen Hörer nochmal, wer das ist. Ich find's war so, okay, krass. Aber die heute werden denken, hä, was ist denn das? Was für ein Zucker? Zucker und Zucker.
Ja, Zuckerro. Zuckerro, italienischer Super-Weltstar. Also absolut. Den kennt man durch, also eigentlich hat er so, also Senza una Donna, ne? Senza una Donna.
Was für ein Song.
Daher könnte man ihn noch kennen, beziehungsweise die Eltern könnten den Song kennen und haben das dann mal öfter bei sich im Wohnzimmer abgespielt. Und die Kinder oder die Kids von heute haben es dann auch schon mal wahrgenommen und können sich vielleicht daran erinnern. Dann gibt es auch dieses Il Volo, ist auch ein Welthit. Ich weiß gar nicht, wie er auf Englisch geht. Jedenfalls kennt man auch, ganz klar. Und der Fun Fact daran ist natürlich Zuckerro, klar, steht ja für Zucker und Ben Zucker, so war die erste Idee. Und man muss und darf fairerweise sagen, dass es natürlich dann da auch um eine Plattenfirmen, Marketing, technische Zusammenkunft und Angelegenheit ging. Und das kann man ganz klar so sagen. Mussten uns aber natürlich trotzdem kennenlernen und verstehen lernen und irgendwie mal eine Ebene kreieren. Und das haben wir dann auch. Ich durfte ihn dann in Berlin in einem Hotel unten in der Lobby, war voll cool, in der Lobby, haben uns dann kennengelernt, kurz und gequatscht. Und man merkt natürlich, er ist ein Weltstar, ein Künstler, durch und durch. Und ich natürlich auch, klar. Ja, wir haben uns immer Ja, wir hatten gleich so ein schönes Match, das hat gut gematcht gleich. Wir hatten gleich ein gutes Gespräch und haben dann, er hat mir dann gesagt, dass er meine Stimme sehr, sehr mag und sehr, sehr schätzt. Und das fand ich natürlich, da fühlte ich mich sehr geehrt. Und dass er Naund den Song sich angehört hat und das großartig fand. Und ursprünglich ging es auch darum, dass wir vielleicht Naund zusammen mal machen wollen. Und haben dann ein bisschen rumprobiert und rumüberlegt. Da meinte er, nee, vielleicht machen wir doch lieber einen von mir oder vielleicht klappern wir was. Wir überlegen mal. Ja, und so ging es dann hin und her. Ja, und dann haben wir uns für die Nummer entschieden. Ja, und dann, ja, ist ein bisschen, ne, ein bisschen zeitloser, ein bisschen entspannter. Und ja, für mich natürlich ein weiterer Ritterschlag meiner Karriere, dass ich natürlich mit solch großen Künstlern zusammenarbeiten durfte. Völlig klar. Ne?
Aber ich finde das total cool, dass du da auch so ehrlich drüber sprichst und sagst, ey, das ist ja auch so marketingtechnisch eine Plattenfirmenangelegenheit. Das ist so, die meisten Künstler reden ja darüber so ungerne und sagen, ja, das ist, weißt du, das ist dann immer so der künstlerische Weg und der Song hat uns verbunden.
Ja, man denkt dann immer, ja, am Strand, ich war am Strand da irgendwo, irgendwie ist es Südgenua, alles cool und dann lief ich da so lang, dann saß da so ein Typ buchlesend und dann habe ich ihn gefragt nach der Uhrzeit und dann sehe ich auf einmal, oh, da ist der Zuckerrohr, ey, Mensch, ich heiße Ben Zucker, na komm, wir... Ja, die Geschichte könnte man so erzählen, gerne nicht, weil ich kann aber auch verstehen, dass man sich da zurücknimmt, aber nee, das ist ganz klar, Plattenfirma, die entschieden hat das und die Idee natürlich aber auch dann uns jeweilig unterbreitet hat und wir natürlich dann auch entscheiden wollten, mussten oder auch konnten, ob wir das machen wollen und das für uns beide war das gleich cool und für ihn auch vor allem, das fand ich ja noch viel schöner und größer. Und wenn man dann weiß, dass man auf so einem Duettalbum, was er veröffentlicht hat, neben Bono und Chris Martin und ganz vielen anderen Leuten da mit erwähnt wird, dann ist es natürlich ja eine sehr tolle Sache.
Wenn wir aber schon gerade über deine Karriere reden, warum es überhaupt dann auch dazu gekommen ist, dass du ein solches geiles Duett machen kannst, wie ist denn das für dich, so in so einer rasenden Geschwindigkeit so eine Vorzeigekarriere hinzulegen und berühmt zu sein? Das ist ja quasi, ich würde jetzt nicht sagen über Nacht, aber doch schon ziemlich, ziemlich in einer schnellen Geschwindigkeit passiert. Wie war denn das für dich? Oder wie ist es für dich?
Das ist eine gute Frage. Also manchmal, es gibt jetzt die Momente, ich habe, glaube ich, vor 18, 19, da hatte ich dann Interviews, wo ich gefragt wurde danach und dann habe ich gesagt, ja, ist easy, das mache ich jetzt hier und dann links, rechts und dann fahre ich nach vorne, dann singe ich da noch eine Runde und dann fliege ich darüber. Es gab ja auch Zeiten, wo ich dann irgendwie 3 Konzerte an einem Tag hatte und dann irgendwie mit Privatjet und da noch irgendwie nochmal ein Interview und da nochmal reden und da nochmal 10 Liegestütze machen, hier nochmal ein Rätsel lösen. Also da gab es ja dann schon viele, viele Aufwendigkeiten zu bewältigen. Aber das hat mir natürlich Spaß gemacht und das war natürlich dann mein Leben. Und ich bin da so reingeplumpst, als ich damals da vor dieser Schattenwand 2017 stand, also hinter der Schattenwand und dann da mit zitteriger Hand da irgendwie stand und dachte, ich muss jetzt hier raus, verdammte Scheiße, ich muss jetzt hier raus. Oh Gott, bloß nicht. Und dann bin ich da raus und auf einmal war danach war ja auf einmal alles anders, bis heute. Das hat sich ja sofort, also wirklich sofort alles verändert. Das war ja nicht so von wegen, naja, wir gucken mal, wie sich's anfühlt. Es gibt ja ganz oft dann immer so auch unter Plattenfirmen, die haben dann so eine Art Agenda. Okay, Aufbaukünstler dauert dann so im Schnitt 5 Jahre, wenn es richtig gut laufen soll. 3, wenn es geil läuft. Ne? Und eigentlich so schnell, wie es bei mir lief, das ist dann schon eher, also sagen mir andere oder viele andere, das ist schon sehr selten.
War das für dich, würdest du sagen, du hast da wie Glück gehabt oder war das schon so, dass du da an deine Songs glaubst und du sagst, es war vielleicht auch wirklich das, was jetzt Deutschland auch gebraucht oder gefehlt hat?
Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich weiß nur, dass ich 17 bis eigentlich 20 Jahre dafür gearbeitet habe, nichts anderes gemacht habe, mich mit 14 dafür entschieden hatte und das dann immer durchgezogen habe. Jederzeit immer musiziert. Bin ja dann irgendwie irgendwann, ich habe ja irgendwie gefühlt 1000 Songs, dann habe ich 200 zum Schluss gehabt, mit denen ich dann zu meinem Plattenboss oder dein damaliger Plattenboss Joe Charlo gegangen bin und gesagt habe, hier, das ist das, was ich jetzt so geschrieben habe. Und der hat gesagt, sag mal, was heißt denn so? Ja, ich so, ja, ich habe hier gearbeitet, geschrieben, gemacht, jeden Tag, Gedichte, alles. Ich habe wirklich Bände voll, also extrem viel. Und habe natürlich da nebenbei irgendwelche Jobs gemacht, dass es irgendwie funktioniert. Extrem viele Schulden natürlich, weil ich natürlich Zeit brauchte. Ich musste halt immer dann kalkulieren. Okay, ich muss Miete bezahlen, ein bisschen Brot, ein bisschen Käse, alles cool. Aber der Rest muss dann einfach durch Zeit, der Rest muss warten. Und wenn der Gerichtsvollzieher geklopft hat, Dann habe ich natürlich mich totgestellt, ist klar. Ne? Und glücklicherweise kam man nie rein. Aber ich habe echt nicht gewusst, dass man so viele Briefe, also es gibt ja wirklich gelb, rot, grün, also Deutschland hat echt so einen Regenbogenfarben an Briefe, die man so nach Hause bekommt. Also, da war ich schon sehr erstaunt, aus heutiger Sicht.
Das Thema hat sich ja jetzt dann heute erledigt. Ich meine, du bist ja jetzt erfolgreich.
Ja, das stimmt. Ich wollte das aber nur erwähnen, nicht um mir zu zeigen, aber ich möchte damit auch sagen, dass, um mal dieses Glück zu beschreiben, dass man natürlich... Ich weiß nicht, ob ich dran war oder ich habe einfach meine Arbeit gemacht. Mir hat mal jemand gesagt, das ist schon sehr, sehr lange her, da war ich da so 17 und hat jemand zu mir gesagt, da habe ich in einer Galerie gerade geprobt mit meiner Band damals und der hat gesagt, Benni, wenn du dran bleibst, Gutes setzt sich immer durch, vertrau mir. Ich so, okay, alles klar. Und dann habe ich gemacht und hier und der Satz klingt ja dann immer so, oder ne, danach kommt gleich, du hast nur ein Leben, denk dran. Das klingt abgedroschen, man denkt dann so, naja, komm, ist gut, ja, ist klar. Aber das ist ja so, am Ende ist es so und ich wusste, ich habe nur diese eine Chance und dieses eine Ding. Und für mich war immer wichtig, ich wollte nie mit, keine Ahnung, mit 53 irgendwie Plattenbau oben dann so, weißt du, so mit Kissen da am Fensterbrett irgendwie runterbrüllen. Hey, leiser! Und dann irgendwie so besoffen sein und dann irgendwie so nervig und meinen Traum nicht gelebt, hätte ich es doch mal gemacht und irgendwie so frustriert sein, das wollte ich einfach nicht. Das einfach so lange probieren, bis es klappt. Ne? Und ich wusste, okay, ich mache das so lange, bis alle sagen, halt deine Schnauze, dich will hier keiner hören. Dann habe ich gesagt, okay, dann ist es jetzt so, dann muss ich jetzt gehen. Und glücklicherweise ist es dann anders gekommen.
Es ist so gut gekommen, dass du auf jeden Fall den Gerichtsvollzieher bezahlen konntest. Gehe ich mal von aus. Was hat sich jetzt durch deinen, ja, nennen wir es mal, Reichtum, deinen plötzlichen Reichtum verändert? Hat sich dein Umfeld verändert? Sind dir jetzt andere Dinge wichtiger oder unwichtiger geworden?
Ich sag mal so, also das Gefühl, schuldenfrei zu sein, ist für mich immer noch neu. Also fühlt sich immer noch so an, als hätte ich welche, weil es irgendwie, das loszuwerden, das Gefühl so, ich habe da niemanden mehr, ich muss da nichts mehr abdrücken oder muss irgendjemandem noch was geben oder so, es bleibt weiterhin ein Gefühl von Ehrfurcht und ja, das kann man so stehen lassen. Also auch wenn ich zum Automaten gehe oder wenn ich an der Kasse bezahle, ich habe immer das Gefühl, hoffentlich geht das jetzt hier. Oder am Automaten, wenn da irgendwie, ich war es ja eigentlich jahrelang gewohnt, Auszahlung nicht möglich. Ah, schade, scheiße. Okay, alles klar, geht nicht. So, ne, weil ich immer noch dachte, ja, ich habe 10,81 €, dann kann ich nochmal hin, 10er, aber die Gebühr, ach so, geht und so weiter. Oder ein 5-Euro-Schein, ich wusste gar nicht, dass man nicht 5 Euro auch nur ziehen kann. Geht gar nicht, glaube ich. Ne? Also ist mir aufgefallen. Naja, jedenfalls, weißt du nicht. Ne? Damit kennst du dich nicht aus. Ne?
Oh doch. Also ich glaube, es gibt keinen einzigen Künstler, der nicht weiß, wie das ist, von nichts, in, vom wie sagt man, vom Spatz in der Hand? Nee, von doch.
Wie heißt oder von der Hand im Mund zu leben.
Von der
oder
Hand
so,
im
oder
Mund. Wie, nee, wie komme ich denn auf den Spatz? Naja, du weißt, wie ich meine. Nee, ich kenne das auch, tatsächlich. Ich bin so aufgewachsen, ehrlich gesagt. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay.
Ich weiß aber wirklich nicht, ob man nur 5 Euro abheben kann. Ich war aber immer die immer eher aus den in Sofaritzen immer dann noch so Kleingeld gesucht hat und so. Scheine war Luxus, Digga.
Scheine war immer Luxus.
Ja, was sagst du? Ja, aber hat sich dein Umfeld verändert?
Mein Umfeld, naja, ich unterscheide das mal so ein bisschen. Ich habe natürlich meine Profi-Freunde, das nenne ich jetzt mal so. Also jetzt so Florian Silbereisen, Giovanni Zarella, DJ Ötzi, so Jungs, mit denen ich natürlich dann auf anderer Ebene dann vielleicht auch, ich sag's jetzt mal so, vielleicht auch leben kann an dem Abend. Also man kann dann anders durchdrehen, wenn man wollte. Machen wir natürlich nie. Wir sind natürlich immer sehr zurückhaltend und bei uns, ne, weißt du ja. Mhm. Und das ist natürlich da auf ganz anderer Ebene. Also wenn man jetzt von Finanzen ausgeht, das kann man da anders. Aber ich vergleiche das auch jetzt nicht. Ich habe schon auch Freunde und meine besten Jungs um mich herum, die alle, der eine hat ein Tattoo-Studio, der andere ist Urologe, der andere ist Chirurg. Und also das sind alles Jungs, die, und wiederum ein anderer ist ein Überlebenskünstler, der das aber sehr, sehr gut meistert. Also das sind alles Jungs, die alle auch selbst im Leben stehen. Und da vergleichen wir uns auch nicht. Oder ich und die Jungs kennen mich, ich mache meine Sachen. Und klar habe ich mir so ein, zwei Sachen gegönnt, ist ja klar. Und das ist auch schön, merke aber, das ist eigentlich nur die Peinlichkeit von Anhäufung an Reichtum. Das ist eigentlich Quatsch. Also ich merke ja auch, es ist schön, schön zu wohnen, schön zu leben. Und das ist mir immer wichtig. Das ist sozusagen war immer meine Basis für mein Gefühl, für die Zukunft. Ich will immer schön leben. Das, also zu Hause, weil ich bin sehr, sehr gerne zu Hause. Und das ist meine Burg, da bin ich zu Hause und da bin ich für mich und das ist meine absolute, ja, mein Privatschloss und das ist mir das Allerwichtigste. Und deswegen habe ich hier natürlich auch investiert und da auch mich nicht zurückgehalten. Das kann man schon so sagen.
Wohnst du da eigentlich alleine?
Mhm.
Ja? Warum musst du denn da lachen?
Ach so, nee, weil ich sehr groß ist hier und dann fragt man sich, was will der Junge mit so einer riesen Bude? Deswegen habe ich gelacht.
Ach so, ich dachte, du gehst der Frage jetzt aus dem Weg, weil ich dich sowieso noch gefragt hätte, ob du alleinstehend bist oder ob du gerade vergeben bist. Da zündet er sich erstmal eine Zigarette an.
Ja, das habe ich, da habe ich mich von dir inspirieren lassen.
Ja. Nee, warte. Ist der Ben denn gerade vergeben?
Nee, er ist sozusagen frisch getrennt.
Oh.
Also ich weiß gar nicht, ob man das offiziell, ob wir so ein offizielles Datum haben. Ich glaube, so 2 Monate, 2,5 würde ich jetzt sagen. Ja.
Scheiße, Fettnäpfchen. Tut mir leid.
Nee, ich hätte der Frage auch auf den Weg gehen können. Hätte jetzt einfach sagen können, nö, bin ich vergeben, alles cool, bin Single, alles easy. Aber sonst hätte ich ja auch so beantworten können. Nee, ist alles gut. Was heißt gut? Ich habe natürlich schon hin und wieder Liebeskummer und bin manchmal auch trübselig und denke daran, ach Mensch, eigentlich können wir das nochmal ansetzen und nochmal loslegen. Aber irgendwie, das war mit ihr, kann man so sagen, so toll, wie es gepasst hat. Ich glaube, es wird echt schwer, eine Frau zu finden, mit der ich mich nochmal so gut verstehen werde. Das wird wirklich echt schwer. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo das dann wirklich, behaupte ich jetzt einfach, echt schwerer wird, weil man natürlich auch andere Ansprüche hat und natürlich einen Erfahrungsschatz mitbringt, der natürlich einfach dann auch ja, andere Voraussetzungen mitbringt. Und das wird schwer, das weiß ich jetzt schon, aber das ist okay. Aber gleichzeitig waren wir dann auch ziemlich konträr und sie wollte dann noch mal eine Musikkarriere anstreben mit 35 und so. Das konnte ich dann nicht. Und naja, jetzt wird es zu detailreich, aber ja, das war dann für mich
Entschuldigung,
dann
ich bin auch Grund. 35 und mache Musik.
Oh nein!
Also Entschuldigung. Wenig, komm, Ben, jetzt ist es raus. Wir waren's. Es war eine schöne Zeit, Ben. Es war wirklich wunderschön.
Oder schön, wir haben uns super verstanden, war doch eine tolle Zeit, du und ich. Nein, so habe ich es überhaupt nicht gemeint, jeder darf mit jedem Alter...
Das hat ja auch gar nichts mit dir zu tun, wenn sie da nochmal eine Musikkarriere...
Nein, überhaupt nicht, da wünsche ich auch alles Beste und wow. Aber natürlich kenne ich den Sumpf und das Haifischbecken und natürlich habe ich natürlich da so keine Vorahnung und ich möchte auch niemandem sagen, dass das unmöglich ist oder dass es die Wahrscheinlichkeit höher ist, 2-mal am Tag vom Blitz getroffen zu werden, ist ja Quatsch, niemals. Und ich bin natürlich auch immer, und das habe ich hier auch immer gesagt, Baby, ich bin ja der Letzte, der dir irgendwas sagen kann, weil ich habe es ja auch gemacht. Also ich habe ja genauso, natürlich habe ich den Traum mit 14 beschlossen und deswegen hatte ich dann vielleicht eine andere Zeitspanne, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass man, und sie hat ja auch schon die ganze Zeit Musik gemacht, das ist ja jetzt nicht, sie hat jetzt nicht erst mit 35 beschlossen, sie will Musik machen, hat sie ja vorher auch schon ein paar Sachen ausprobiert. Und aber ich habe dann so gedacht, ich kann es glaube ich nicht, ich glaube, ich möchte keine Frau, die Musik macht an meiner Seite. Ich glaube, das ist die Wahrheit. Das fällt mir schwer. Also da und selbst da kann ich nichts sagen, weil ich auch ja, sie musste das ja auch ertragen und dafür habe ich immer Respekt gehabt und das habe ich ihr immer hoch angerechnet. Aber ich selbst bin dann dazu wahrscheinlich auch zu eifersüchtig. Das muss ich einfach ganz klar sagen.
Eifersüchtig?
Naja, ich bin nicht eifersüchtig, aber ich bin dann schon so, kann dann auch so. Also meine Frau ist schon meine Frau. Die beschütze ich auch, da passe ich schon auf, ne? Und sehr deutlich auch. Ja.
Okay. Kennt man sie?
Nee.
Dann kommen wir gleich, die Frage passt, die steht jetzt hier wirklich, aber das interessiert mich einfach auch. Du bist ja ein sehr, sehr, das passt ja einfach zum Thema, du bist ja ein sehr, sehr attraktiver Mann. Und ich würde ja jetzt sogar behaupten, so ein bisschen so Schwiegermamas Liebling. Wie gehst du denn mit Groupies, Heiratsanträgen und so private DMs on Instagram, wie gehst denn du damit so um?
Unterschiedlich. Also ich fühle mich natürlich in erster Linie geschmeichelt, also auch wenn ich auf der Straße unterwegs bin oder erkannt werde oder Fotos mache, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne, das ist ja mein Beruf und das mache ich immer gerne für meine Fans. Da kann man mich auch immer ansprechen, also völlig entspannt. Privatnachrichten bei Instagram oder Facebook beispielsweise, da gibt es natürlich viele skurrile Nachrichten, wo ich dann immer so das Gefühl habe, warum machen das Frauen? Also das muss ich jetzt mal so sagen, also ohne jetzt... Die Frauenwelt oder das Frauenbild meinerseits da...
Kriegst du da auch so Fotos geschickt und so?
Ja, zahlreiche Fotos, ja. Ei, ei, ei. Aber auch von vielen Frauen, die könnten meine Mutter sein. Und das ist dann schon so, denke ich dann so, das hat die jetzt nicht geschickt. Und manchmal, du siehst es ja vorher nicht, du guckst dann, manchmal gehe ich dann so durch, wenn ich lange Autofahrten habe, dann überfliege ich das mal so. Alle kann ich mir nicht durchlesen, das muss ich fairerweise dazu sagen. Aber nicht aus Respektlosigkeit oder weil es mich nicht interessiert, sondern weil es einfach wirklich schon manchmal ganz schön viel ist. Ja, und da sind Sachen dabei, da denke ich mir so, das hat die jetzt nicht geschickt. Das ist da jetzt nicht. Und das ist dann schon so, da denke ich mir, was geht da? Also ich frage, will es verstehen dann. Ich will verstehen, was geht in dieser Frau vor, was hat sie sich überlegt dabei, warum denkt sie jetzt, dass ich das jetzt und andersrum und sie ja eigentlich auch den Anspruch haben sollte, vielleicht einen Mann in ihrem Alter oder einfach einen Menschen in ihrem Alter bei sich haben zu wollen. Und oftmals sind die Frauen ja auch liiert, das sehe ich ja dann auch. Und dann denke ich mir so, was geht da ab? Ja. Also nähere Details erspare ich dir.
Okay. Aber gab es da auch mal, ich meine, da waren ja bestimmt auch mal ein paar hübsche junge Frauen dabei, die dir Avancen gemacht haben. Hast du denn schon mal was mit so einer Braut gehabt, so über Instagram, mit so einem Groupie? Okay, das ist für mich ein ganz klares Ja.
Also ich habe hin und wieder schon mal einige Dinge durchgesprochen, ja, das stimmt.
Das hast du aber sehr diplomatisch formuliert.
Nee, es gab schon Momente, wo ich das Gefühl hatte, hey, ich bin frei, ich bin Single, ich bin easy und das ist ja, warum nicht? Wir sind gerade in derselben Stadt, macht Sinn, macht Spaß. Ja, aber das ist schon vorgekommen, ja.
Ja, du, ey, wer kann, der kann. Kriegt ja nicht jeder immer so ein. Ey, du siehst ja auch, du bist ja auch ein Hübscher.
Kann man Naja. Nee, ich finde mich gar nicht. Ich glaube, ich behaupte einfach jetzt mal, ich habe schon eine Strahlkraft, aber ich bin jetzt kein Schönling oder man sieht mich jetzt nicht und, das ist aber jetzt hier so ein ganz schöner Mann, sondern ich bin so ich. Ja, ich fühle mich gut, wie ich bin. Ich bin total happy mit mir. Könnte ein bisschen weniger Bauch sein manchmal. Damit eier ich immer rum und kokettiere auch damit und denke so, und lamentiere und mache da irgendwie. Aber das ist das Einzige. Ansonsten, ich bin happy mit mir. Als Mensch sowieso habe ich das Gefühl, ich werde auf jeden Fall keinen verraten bei der Polizei.
Wie gehst du eigentlich damit um? Also ich meine, gut, jetzt hast du über ältere Frauen gesprochen, die dir irgendwelche Sachen schicken und so, aber es gibt ja wahrscheinlich auch ganz viele normale, in Anführungszeichen, Nachrichten, die du bekommst, wo man dir Komplimente macht für deine Musik und dass die vielleicht vielen Menschen auch geholfen hat. Wie gehst du damit um, dass so unglaublich viele Menschen ihre Sehnsüchte auf dich projizieren? Setzt dich das unter Druck oder hast du da ein Verantwortungsgefühl?
Ja, schon. Also wenn ich Emotionen transportiere oder einen Song schreibe, bei dem ich natürlich möchte, dass diese Emotion ankommt und transportiert wird, da will ich natürlich, dass das dann auch, also trage ich automatisch gleichzeitig dafür ja auch eine Verantwortung, wenn derjenige dann ein bestimmtes Gefühl damit assoziiert. Ich bin aber auch kein Gesetzgeber oder bin derjenige, der irgendwie was vorschreibt, sondern nur derjenige, der eine Emotion, die vielleicht eine Parallele in desjenigen hervorruft und das freut mich dann, weil ich das offensichtlich ja dann angedockt hat und ich meine Hausaufgaben somit erledigt habe. Aber natürlich kann ich jetzt nicht, und ich lese mir auch oft traurige Geschichten durch und denke mir dann so, krass, und dann will ich dir auch helfen innerlich, dann denke ich mir so, eigentlich müsste man was tun und was machen und eigentlich müsste man mal, aber wenn man da jetzt mit anfängt, dann, naja, weiß ich auch nicht, ey, dann ruft sie vielleicht ihre Freundin an und dann hat sie vielleicht auch noch eine traurige Geschichte und der und da und dann geht's los. Und dann
okay, aber das macht schon was.
Enttäuscht, weil der andere nicht. Das macht schon was mit mir, ja. Das geht nicht spurlos an mir vorbei. Also das ist schon manchmal. Ja, dafür bin ich dann, glaube ich, auch dann. Also harte Kante, wie ich gerne bin, bin ich aber auch natürlich extrem sensibel. Also ich kann heulen bei GZSZ, also ist einfach so.
Ehrlich?
Also, das schaffe ich.
Oha. Hast du schon mal?
Also wenn da so eine Szene ist, die mich berührt, dann ja, na klar, und die entsprechende Musik unterlegt ist.
Ich finde es viel interessanter, dass du GZSZ guckst.
Ich bin ein Riesenfan.
Ehrlich?
Ja.
Okay, du darfst es sagen, du bist Schlagerrocker.
Oder?
Ja.
Nee, ich bin großer GZSZ-Fan. Also morgens immer oder abends, je nachdem, gucke ich dann hier die Wiederholung, ja. Das mache ich. Ja, echt? Warum lassen da jetzt so?
Nee, ey, ist ja, du. Hätte ich jetzt einfach nicht mit gerechnet. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass du auch nie Drogen genommen hast.
Als, nee, noch
als
nie.
Drugs und Rock'n'Roll-Schlagerrocker. Warum eigentlich nicht?
Stimmt. Ich bin ja auch so, also ich bin auf dem Hof groß geworden bei mir in Mitte, Berlin, und da waren viele Jungs, die sind so abgedriftet und so weggesprengt, also haben sich selbst so weggeballert, weggedröhnt, das habe ich immer sehen müssen und irgendwie war das für mich dann immer klar, nee, Alter, das machst du nicht. Außerdem war ich noch Fußballer, ich war noch hochgradig engagiert, so das erste Mal rauchen und das, den Frauen, das ging ja also mit 14, 15 los. Dann habe ich natürlich nicht mehr zum Training gegangen, weil dann hatte ich andere Sachen zu tun. Aber bis dahin war dann klar, ich will das, ich habe das nie, also ich verachte das auch tatsächlich.
Und hast du aber, seitdem du jetzt ja aber so erfolgreich bist und in der Musikbranche tätig bist, da kriegt man ja also auch aus meinen eigenen Erfahrungen.
Ja, liegt alles auf dem Tisch, alles da, ja, klar.
Und da kommt man ja viel schneller in Versuchung. Da hast du jetzt aber auch nicht gedacht, jetzt fangen wir mal damit an und machen wir mal richtige Music, Showbusiness, Life, wie man das so kennt, nee. Klischee-mäßig?
Nee. Nee, gar nicht. Bei mir ist es anders. Bei mir ist tatsächlich, ich bin dann schon eher dem Alkohol zugewandt. Und das ist schwieriger tatsächlich. Das ist, will ich auch nicht leugnen. Da will ich jetzt auch nicht so tun, als ob. Das macht mir schon zu schaffen. Da muss ich aufpassen. Das ist einfach so. Da bin ich aber dran für mich. Und das ist schon mehr geworden, einfach aufgrund dessen, weil natürlich mehr Druck, mehr Emotionen, mehr zu verarbeiten, mehr los, mehr Aufregung, das ist schon echt viel los. Und das habe ich eine Zeit lang gedacht, das kann ich gut kompensieren, wenn ich mir so einen Drink reinstelle. Und natürlich ist es dann, so, wenn man beispielsweise Mercedes-Benz Arena vor 14.000 und danach allein im Hotel sitzt, beziehungsweise ich habe ja in Berlin gewohnt, da war ich dann damals mit meinem Kumpel, also einer meiner besten Jungs, David, wir saßen dann bei mir zu Hause und dann war alles ganz ruhig und dann saßen wir da und haben uns so einen Drink gegönnt und dann gucken wir uns so an und dann so, und ich weiß noch, wie er mich dann fragt und, ja, Benni, und was machen wir jetzt? Und er sagt, ja, stimmt, was machen wir jetzt? Ja, das hast du das Größte gespielt, was geht für dich, das mehr hast du alles erreicht, alle Preise, alles, was irgendwie so geht, geht ja nicht um Preise oder so, aber ich durfte ja so schnell irgendwie ganz viel davon bekommen und auf einmal saß ich da und dann, wo, was machen wir jetzt, wo geht's jetzt hin? Und dann, das war so, wow, ja, stimmt. Und dann bin ich echt so kurz mal, und dann kam auch Corona und dann war das so, dann habe ich mich ja sehr gehen lassen, also war ich echt wirklich 8 Monate lang besoffen und Pizza und ist mir egal und ich will alles nicht mehr wissen, ist mir doch kein Songideen, kein Nix, kein gar nichts, ich war einfach echt raus. Und dann habe ich beschlossen, so jetzt Schnauze voll und dann habe ich angefangen, viel Sport zu treiben, kein Alkohol mehr zu trinken und voll hart durchgezogen und ja. Das habe ich auch über ein halbes Jahr gemacht und dann habe ich immer so partiell angefangen. Dann gab es mal wieder eine Phase, ein bisschen mehr. Das ist so ein innerer Kampf, mit dem ich einfach beschäftigt bin. Mhm. Ist einfach so. Ja.
Krass. Hatte ich das, also ja. war das schwer für dich, die Corona-Zeit?
Zum Anfang ja. Mhm. Zum Anfang war es also nicht schwer. Ich dachte ja, oh ja, cool, 4 Wochen Pause. Und dann irgendwie im November geht es dann weiter und wir haben alle gute Laune. Und dann hast du ja gesehen. Und auf einmal, nee, nix da, das nicht und das nicht und jenes nicht. Und jetzt gucke ich auf die Uhr. Alter, ist echt 2 Jahre her. Verdammt nochmal. Und ja, ich habe jetzt 2 Konzerte spielen dürfen. Irgendwie Junge Garde Dresden war großartig. Und die Wuhlheide, das war toll. Aber das waren meine beiden Konzerte. Also mit ein paar Schlagernächte noch, alles okay, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit der Frequenz, die ich normalerweise unterwegs bin. Und ja, wenn da so pro Jahr da 100 Konzerte flöten gehen, das spürt man dann schon. Und auch jetzt, ich habe mich ja schon darauf eingestellt, Koffer gepackt und irgendwie, was ziehe ich an, wie machen wir das? So, ne, und ja. Und jetzt haben wir frei. Naja.
Ey, ich will da gar nicht jetzt, wir brauchen auch nicht alle prognostizieren, wir wissen nicht, was kommt. Wer weiß, wie lange das genau noch geht. Ich glaube, wir müssen uns damit eben so ein bisschen arrangieren und das so ein bisschen, alles ein bisschen positiver betrachten, finde ich. Kommen wir zu unserem ersten Spiel. Wir spielen jetzt eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Das heißt Ampelphase. Lieber Ben, du kannst aus Grün, Gelb und Rot Fragen ziehen. Die ziehe ich hier für dich, die habe ich hier schon hingelegt. Und die kannst du alle beantworten, also hätte ich gerne, aber wenn du eine Frage nicht beantworten möchtest oder du sagst, ey Doreen, das will ich, dass du das beantwortest, dann kannst du ein Veto einlegen. Aber nur eins. Mhm. So. Ich ziehe jetzt mal für dich, du kannst dir ja vorstellen, grün ist easy peasy, gelb ist noir und rot ist eieiei. Du kannst jetzt eine Farbe aussuchen und ich ziehe dann eine Frage für dich.
Grün.
Grün. Deine Wohnung steht plötzlich in Flammen. Was versuchst du noch schnell zu retten und mitzunehmen?
Meine Playstation.
Deine Playstation?
Nee, die kann, das kann man alles. Ich würde, glaube ich, eines meiner Gitarren mitnehmen, ja. Aber eigentlich kann man alles, ich, das, so sehr es alles schätze und liebe, aber das kann man alles ersetzen. Also das, aber spontan, wir bleiben bei der Playstation. Komm.
Okay. Nächste Frage, nächste Kategorie hier, Farbe.
Rot.
Deine Tochter hat vor, mit 17 Jahren mit einem kiffenden Rapper durchzubrennen. Wie reagierst du?
Ich werde diesen kiffenden Rapper aufsuchen und den irgendwo im Wald verscharren.
Das ist ehrlich.
Das ist so,
wie, ja, wie bei Bad Boys.
Also da, das muss dann schon sehr freundlicher Abiturienten
Kiffer-Rapper
sein. Also der muss schon extrem viele Voraussetzungen mitbringen, dass der rappen kann und gleichzeitig kiffen und das auch noch gut meistert gleichzeitig. Also das, da muss schon viel zusammenkommen.
Okay, ansonsten ist er dran.
Ansonsten ciao.
Okay. Ja. Nächste Farbe, nächste Frage.
Na dann gelb.
Erzähle von deinem schlimmsten Szenario, das sich durch eine Eifersucht ergeben hat.
So, jetzt bist du mal dran.
Boah, oh Gott, ey, da muss ich überlegen. Ich bin ja überhaupt nicht eifersüchtig. Also das ist was, ehrlich gesagt, was ziemlich Intimes. Ich hatte mal mit einem Freund, also es war mein Freund, einen Dreier mit einer anderen Frau. Und ich habe den, weil ich so eifersüchtig war, irgendwann, weiß ich nicht, der hat die irgendwie anders geküsst als mich oder ich weiß nicht mehr, was das war, habe ich das ganze Ding abgebrochen, bin total wütend rausgestampft und wollte die Braut rausschmeißen und das fand er gar nicht so cool. Ich habe halt mitten im Bett eine Szene gemacht, das war halt ein bisschen uncool. Wir hatten auch alle ein bisschen was getrunken und dann war das so, ey, warum küsst du die so? Ist dein Ernst? Und wir waren gerade, ne?
Er ist klar, ja. Nee, verstehe ich gut. Da muss man sich absprechen, das stimmt wohl, ja. Also ich
hatten wir. Ich hatte einfach einen Furz quersitzen. Das hat mir einfach gerade nicht gepasst, wie der die angeguckt hat. Und dann bin ich ausgeflippt. Ist auch egal, lass mal das Thema jetzt weg. Nächste Frage.
Okay, gut, da muss ich auch nicht darauf eingehen, finde ich super. Nächste Frage, ja, dann rot.
Die Frage finde ich gut.
Oh, nee.
Ja. Würdest du, wir waren ja gerade beim Thema, weiß ich auch nicht. Würdest du von dir behaupten, dass du gut im Bett bist? Und wenn ja, was macht dich besonders gut?
Oh, das ist gemein.
Du hast dein Veto leider schon abgegeben.
Nein!
Ja.
Ich behaupte jetzt einfach, das behaupte ich jetzt einfach. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Es kommt immer darauf an, wie man sich dann kennenlernt und wie lange. Und wenn es natürlich jetzt ein One-Night-Stand ist oder je nachdem, wie man sich, wie der Abend sich entwickelt, das sind natürlich jetzt verschiedenste Komponenten, die dazu beitragen, wie so ein Akt dann vonstatten geht. Aber ich würde erst mal sagen, ja. Und ich versuche es mal so zu formulieren, ich glaube, Frauen mögen, dass ich sehr, sehr deutlich bin.
Ah, verstehe. Mhm. Okay. Gelb, grün oder rot?
Ich darf nur ein Veto ein und das habe ich. Okay,
das hast du schon dann versammelt jetzt.
Was ist mit dieser grünen, die du noch erwähnt hast? Also.
Wie sieht dein persönliches Traumdate aus? Du siehst, es geht immer ums eine, ne, bei mir? Ich weiß auch nicht warum.
Nee, es ist ja schön. Ich mag das. Ich glaube, ich gucke gerade sehr, sehr viele Liebesfilme tatsächlich. Das mag ich sehr. Also ich bin gerade an so einer Ballade dran, die schreibe ich gerade und versuche mir gerade so Pärchenmomente, die man so beobachten kann aus der Ferne, zusammenzubringen und aufzuschlüsseln und daraus folgend textlich da voranzukommen. Und ich glaube, und das bin ich wahrscheinlich dann auch, ein hoffnungsloser Romantiker, obwohl ich auch schon mal diese sogenannten Apps da benutzt habe. Die bringen mir aber nicht so viel, weil ich da ständig gemeldet werde und ständig gelöscht und muss immer ständig mich irgendwie verifizieren und das funktioniert nicht so richtig. Ich glaube, der Supermarkt-Moment, da will ich wieder hin. Im Supermarkt und irgendwie die Banane fällt runter. Warum jetzt eine Banane? Keine Ahnung. Die Kirschen fallen runter und wir stoßen Kopf an Kopf an und dann und du bist schon, und dann irgendwie. Und dann gehen wir raus aus dem Laden und irgendwie entsteht dann so ein Tag. Das, glaube ich, das wäre das schönste Date für mich.
Oh, wow. Du hast wirklich viele Schnulzen geguckt.
Ja. Ich bin voll der Klischee-Bernie hier, aber ich mag das tatsächlich. Also ich mag diesen Moment sehr gern, weil das ich erstens so in der Form erst einmal erlebt habe, in Florenz damals, als ich 17 war, und dann nie wieder. Und das irgendwie aufgrund der progressiven Zeit oder Welt, in der wir uns jetzt befinden, wo man alles dann aus der Ferne und auch vom Schlaf, also vom Sofa aus dann irgendwie so generieren kann, das ist echt verloren gegangen. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde in Zukunft all diese Apps und diese Möglichkeiten meinen und wird jetzt einfach rumrennen. Und wenn ich mal rumrenne, und dann gucke ich mal, was so passiert.
Ey, wenn ich hast ja auch immer noch Insta.
Ja, das stimmt wohl, ja.
Siehst du?
Ja.
Komm, eine rote noch.
Du bist gemein, ey. Ich finde das
auch. Nein, du hast ja die
unfair.
Wahl. Du hast ja die Wahl, aber ich würde dir die rote empfehlen.
Gib mir die rote, ich weiß genau, was kommt, ey.
Okay.
Genau. Ihr könnt sie gerade nicht sehen.
Besser ist. Du hast die Möglichkeit, mit 5.000 Euro die Charts zu beeinflussen und dich auf die 1 zu bringen. Keiner wüsste davon. Würdest du es tun?
Nee, niemals. Im Leben nicht. Nee, überhaupt nicht. Erstens interessieren mich die Charts, klar interessieren die mich, aber nicht in der Form, ob ich auf eine 1 gehe oder ob da irgendwas passiert. Na klar, es ist schön für meine Plattenfirma und für mein gesamtes Team, dass die natürlich gehuldigt werden. Und mit einer 1 kann man natürlich dann auch zeigen, dass wir unsere Arbeit gut geleistet und gemacht haben. Aber das ist jetzt nicht meine persönliche Voraussetzung. Ich möchte einfach eine Platte rausbringen und dann freue ich mich, wenn die Anklang findet. Und das ist alles. Aber ich habe davon gehört, dass das ein paar Kollegen machen.
Das war das Spiel Ampelphase. So, witzigerweise bist du, Luca Henny war ja bei mir zu Gast, der war der erste Gast in der ersten Staffel, du bist ja der erste Gast der zweiten Staffel. Die Headline damals bei Luca Henny war, man braucht keine Ecken und Kanten, um erfolgreich zu sein. Hast du Ecken und Kanten?
Klar, bin voll davon. Also alles, das ist, macht mich aus, glaube ich.
Was sind das so für welche?
Ich bin, glaube ich, ein sehr unkomplizierter, komplizierter Typ. Also mit mir ist nicht so easy. Und ich kann auch jeden Menschen, der um mich herum schon lange dabei ist, vor allem verstehen, dass, oder bin ich dankbar, dass sie noch da sind, ganz klar, ja. Also weil ich einfach, ich bin sehr leidenschaftlich, ich bin sehr energisch, ich bin auch mal laut, ich bin temperamentvoll, ich bin auch sehr leise, ich bin auch, schweige viel, vor allem will ich viel alleine sein. Das sind so viele Komponenten, die dann oft verwirren, weil ich dann auch springe in meinen Gedanken oder dann nicht weiß und dann doch, hey, ist dahin, da vorne ist das Licht, nee, doch, da und dann, aber wir kommen ans Ziel, aber es braucht Zeit und das darf es auch sein. Aber ich bin immer loyal und stehe immer ein und stehe auch zu meinem Wort und bin am Start. Also das ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie so ein Windbeutel bin, der jetzt irgendwie nicht weiß, wo die Reise hingehen soll. Das ist auf keinen Fall.
Aber von außen betrachtet, also jetzt als die Persönlichkeit oder die Person des öffentlichen Lebens, Ben Zucker, kriegt man davon jetzt nicht so viel mit. Hast du da in der Öffentlichkeit dann eher Angst oder hältst du dich da zurück? Weil du machst ja jetzt auch in Interviews und so, du erzählst ja nicht so viel Privates eigentlich.
Na, die Fragen werden ja auch so nicht gestellt. Also das gibt
so
ja
wie
immer,
bei mir.
Richtig. Das spricht für dich. Also das wird ja so nicht, das Interesse ist schon da und wird auch irgendwie hinterfragt. Aber ich merke ganz oft, ist jetzt auch nicht ausreichend recherchiert und da ist auch jemand, der jetzt nicht so viel Ahnung davon hat oder von mir oder eigentlich nur jetzt irgendwie über die Platte. Und dann will er aber dann doch wissen, ob ich letztens mit Flo oder in irgendeiner Bar war. Irgendwie so belangloses Zeug wird dann auf einmal erfragt. Und da denke ich dann so, das durchschaue ich natürlich mittlerweile und oder behaupte ich zu durchschauen. Und das langweilt mich dann auch schnell. Also einfach nicht, weil ich da überheblich sein will oder nicht keine Antwort darauf hätte. Und du hast recht, ich bin dann schon auf einem roten Teppich oder bei sonstigen Interviews schon sehr Ben Zucker, ganz klar. Da geht es ja auch primär um die Musik. Und da will ich auch, dass es da ausschließlich drum geht.
Also wenn man mal aber ein bisschen was recherchiert, dann kann man ja auch erfahren, dass du mal für 8 Tage ins Gefängnis gegangen bist. Wegen Körperverletzung. Du konntest deine Strafe damals nicht zahlen und bist dann dafür ins Gefängnis gegangen. Wie ist denn das eigentlich zu dieser Prügelei gekommen und wie hast du die Tage im Gefängnis erlebt?
Es gab diesen Moment, da waren wir bei uns zu Hause, wir haben zusammen gewohnt. Wir hatten so eine riesen Bude irgendwie, für also 180 Quadratmeter, für damals noch im Wedding, 750 warm und aber komplett unsaniert, da musste noch ganz viel gemacht werden. Das haben wir dann auch und haben dann da gelebt. Und hatten aber jetzt auch nicht so richtig Jobs. Er hat noch studiert, so ein bisschen nebenbei. Und ich war so, ja, schon Freigeist und habe überlegt, ah, wie kann man was tun, wohin kann man wie Geld generieren? Und habe dann Tellerwäscherjobs angenommen oder dann auch schon gekellnert und so. Und mussten aber trotzdem irgendwie die Miete finanzieren und das irgendwie zusammen hinbekommen. Und haben dann angefangen, auch Konzerte zu geben. Wir hatten so ein riesen Wohnzimmer, so, das war tatsächlich irgendwie 90 Quadratmeter groß, ist nicht mal untertrieben, und haben dort, da gibt es auch eine Live-DVD von, tatsächlich, haben wir eine aufgenommen dort, und haben dann unsere Miete dort immer dann zusammenbekommen, indem wir Konzerte dort gegeben haben. Ja, wir hatten zwar einen Nachbarn, der fand das dann irgendwie, ja, dem war das nichts, das war ihm zu laut. Haben versucht, ihn einzuladen. Er war auch immer, manchmal war er dabei. Und jedenfalls haben wir dann so probiert und gemacht und getan und haben dann Konzerte dort gegeben und verschiedenste Partys gemacht. Und es war alles eine schöne Zeit tatsächlich. Dann ging es aber los, dass es dann irgendwann nicht mehr so lief und dann schwieriger wurde und naja. Und er dann hat er eine Freundin gehabt und dann ich auch und dann hin und her. Und dann haben wir uns so ein bisschen, nicht auseinandergelebt, Quatsch einander so. Aber wir haben uns so ein bisschen entfernt und dann haben wir trotzdem noch zusammen gewohnt. Und dann ging es irgendwann mal um so einen Moment Miete, wie machen wir das jetzt? Und er war auch so ein bisschen mein erster Manager und sollte eigentlich so ein paar Sachen organisieren und klar machen. Und dann hat er das aber nicht gemacht. Und dann war ich frustriert und dann hin und her. Und dann gab es ein bis andere. Und dann habe ich leider ausgeholt. Und dann aber auch, ja, weiß ich auch nicht, das war jetzt auch erstmal jemanden zu hauen, da geht's schon los, das ist schon mal extrem scheiße. Und dann auch noch ein Freund, voll kacke erstmal. Und wir waren beide auch frustriert, wütend, sowohl aufeinander als auch die Welt. Wir wollten ja irgendwie was reißen und haben aber irgendwie falsch kompensiert, vor allem ich. Und ja, und dann, er hat mich nicht angezeigt, das hat dann die Polizei gemacht. Und ja, und dann kam der Brief und dann, genau, und dann, ja, und dann sollte ich Schmerzensgeld zahlen. Er hat versucht, nee, muss er nicht, ist alles gut, ich nehme das hier, ist easy, nee. Und da hat der Staatsanwalt gesagt, nee, es geht nicht. Also völlig verständlich, ich habe da auch jetzt nicht, ich habe ihm auch immer gesagt, das ist jetzt meine Suppe, die muss ich jetzt alleine auslöffeln. Und wer sowas tut, auch egal wie frustriert oder wie schlimm das Leben gerade sich anfühlt. Da waren wir, ich weiß gar nicht, er war 20 und ich war 23, irgendwie so, das ist ja auch schon eine Weile her. Ne? Und so ist es dann entstanden.
Und wie war's? Ach so.
Da kam der Brief nach Hause, so, da stand dann drin, ja, hier, bitte jetzt hier vor Tor 4 eintreffen und dann bitte hier dann da jetzt für 30 Tage ursprünglich, 30 Tage ins Gefängnis. Ah, die und die Tagessätze. Mhm, alles klar. Ich denke zu meiner Mutter, ich sage, Mama, ich habe jetzt hier so einen Brief, da steht jetzt hier, ich soll mich vor, wie so Egon Olsen-mäßig mit so einem Koffer, ich weiß noch, vor diesem Riesentor, wie ich da stand, dieses Riesentor dann aufging und ich dann so durchgelaufen bin. Meine Mutter geweint hat wie ein Schlosshund und weil sie mich dann hingefahren hat und natürlich die Rechnung bezahlen wollte, gesagt, ich bezahle es jetzt hier, dann machst du es, stotterst bei mir ab. Ich sage, Mama, nee, erstens, nee, ich mach das jetzt, es ist jetzt nicht dein Ding. Erstens habe ich schon so viel Schulden bei dir und habe schon so oft und nachgefragt und oh Gottes Willen. Und meine Mutter lacht immer, weil sie, also heute noch, weil ich immer sage, kriegst du morgen wieder. Also das ist so der Leitsatz für, wo sie immer wusste, ja, ist klar, der Junge. Naja, und ich habe gesagt, nein, Mama, das muss ich alleine ausbaden. Und bin dann dahin. Und dann kam ich da an. Dann saß ich da und dann, ja, dann musste ich den Koffer aufmachen, dann musste ich da alles durchsucht und dann Handy, alles weg. Na klar, irgendwie Gürtel und Deo-Spray und alles, was so irgendwie nach Waffe aussah, musste dann weg. Und ja, und dann war ich da drin. Erst 2 Tage in so einer Art Gesa, wo man dann so mit allen möglichen Jungs dann abhängt. Und da habe ich gedacht, eieiei, ist was echt was los in Berlin, Mann. Und das ist jetzt hier schon. Aber irgendwie habe ich mich da so durchgeschlängelt. Also ich war auch nett. Ich wusste jetzt auch nicht, man hat natürlich viel zu viele Klischees im Kopf. Ne? Also weil man natürlich aus allen möglichen Gefängnisfilmen oder Gefängnisdokus sich denkt. Also in Deutschland muss man schon sagen, ist Gefängnis, also ich möchte jetzt nicht sagen Kindergarten, im Gegenteil. Aber im Vergleich zu, ich glaube, behaupte fast zu ganz, 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 ganz in vielen anderen Ländern ist das schon sehr human und noch echt entspannt, kann man jetzt auch nicht sagen. Aber naja, es war auf jeden Fall eine Zeit, die mich sehr geprägt hat und wo ich wusste, alles klar, Benni, noch tiefer geht's nicht. Also noch tiefer kannst du auf keinen Fall gehen. Also das geht ja nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, was jetzt noch passieren müsste, außer von der Welt zu gehen oder was auch immer. So was Feiges zu tun, so aus der Hilflosigkeit heraus. Und dann habe ich da den Mario kennengelernt. Das war so ein Typ, der kannte schon alle, der wusste schon alles, wie es geht. Der so, Digga, komm mal ran hier, bist cooler Typ, komm mal hier. Ich bestelle mal gleich einen Fernseher. Da muss man so einen Vormelder beantragen. Nannte sich Vormelder, das ist sozusagen ein Antrag, den man immer stellen muss für alles, für Zahnbürste, für Klopapier und für Blattpapier, für Zettel, also für den Stift, für alles, was man irgendwie dort verwenden will, musste man immer einen Antrag stellen. Dauerte immer 2 Tage, musste immer warten. Ist klar, ein bisschen Schikane natürlich. Und vor allem für die Neuen und so. Und ja, und mit ihm war ich dann aber so echt safe, weil er kannte schon einen Haufen Jungs, der war dann schon so drin. Und da konnte ich dann entspannt meine Sachen machen. Und das war wirklich, glaube ich, auch einer meiner, das weiß noch gar keiner, also das habe ich noch niemandem erzählt, ich kann sehr gut Tischtennis spielen und habe dort den Meister, den Typen, war so ein Russe, also wirklich so ein Knaller, also richtige Kante, da wusste ich ganz genau, wenn der hat auf jeden Fall irgendwo in der Südukraine hat er auf jeden Fall seine Sachen gemacht und willst du nicht wissen. Und gegen den habe ich gewonnen. Und der hat dann, aber ich dachte, jetzt ist vorbei und dann hat er ganz großen Respekt gezollt, meinte, gut, hast du gut gemacht. Also wirklich so ganz Klischee, aber das war wirklich ein Moment, wo ich da, und dann war ich so, konnte ich da so machen, also dann war ich easy. Dann hat er da irgendwie geguckt und alle haben gesehen, dass ich mit dem so ein bisschen hänge und mit dem Mario noch und dann, und ich, wie gesagt, ich war jetzt auch nicht lange drin, aber somit war ich so ein bisschen geschützter und konnte so ein bisschen in Ruhe da.
Also für alle, die hier gerade zuhören, diese Podcast-Folge, Leute, das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätte Ben da so ein bisschen Ferienlager erlebt und es wäre eine richtig geile Zeit gewesen. Leute, lasst euch sagen, Knast ist scheiße. Ben, kannst du das auch nochmal sagen?
Mega scheiße.
Finde ich gut.
Ja, ist eine absolute
Achso, weil ich gerade von... gewonnen. Das war super. Mario, die Kante, hat mir noch einen Fernseher besorgt. Leute, da ging die Luzi, sag ich mal.
Wie das klingt, ne? Ah ja, das ist
klingt
natürlich...
Klingt jetzt ein bisschen wie...
Ja, das klingt wie Ferienlager. Es klingt wie so, ey, wir treffen uns alle und haben da irgendwie ein Haus gemietet und hängen da alle ab und machen gemütlich unsere Sachen.
Großartig.
Dürfen nur nicht raus, weil wir uns gegenseitig die Challenge aufgelegt haben, nicht rausgehen zu wollen. Ja, aber das ist, man großartig. Ist ja da und dann... Ja, das ist tatsächlich der Moment. Man muss da auch fair bleiben und alle, die da wirklich ihre Zeit verleben, naja, das ist auf jeden Fall mega scheiße. Wer da, also dir wird die Freiheit entzogen. Du hast da keine Chancen. Aber es war letztendlich.
Du kommst da nicht mehr raus.
Ich merk's schon.
Ey, da kommen wir aber mal zum nächsten Thema.
Ja, bitte.
Wir haben ja einen gemeinsamen Freund.
Oh.
Weißt du gar mal. Nicht? Der Gary.
Ja. Ach, Gary, unser Gary, ja, klar.
Unser Gary, der hat sogar jetzt meinen letzten Geburtstag, der war ja mit Corona noch nicht ganz so schlimm, da konnte ich noch feiern im November. Und
war der da?
Der war an meinem Geburtstag da und glaub mir, also feiern kann der.
Der kann ich nur feiern, der ist...
Ich weiß auch nur noch bis so 23.40 Uhr oder so, was danach passiert ist, hat man mir erzählt. Man hat mir erzählt, ich hatte eine tolle Zeit.
Ja.
Auch Gary, warum warst du eigentlich nicht da? Weil du da warst, hast du schon an der Küste.
War ich schon an der Küste und du hast jetzt auch mir keine Einladung geschickt, also deswegen weiß ich jetzt.
Ich dachte,
nicht.
Du kommst mit Gary.
Ach so. Aber er kam bestimmt mit seiner Frau, mit seiner. Er kam alleine.
Natürlich.
Er wusste genau, was da los ist.
Er wusste schon, er kennt mich ja, er weiß ja, was hier.
Er wusste schon, welche Voraussetzungen da sich. Ja, kann ich mir vorstellen. Das hat ihm Spaß gemacht, ganz sicher. Nee, und die Party. Wirklich? Nein. Also ich habe zwar eine Bar, also die ist hier und da ist, wenn ich den auch gerne. Jetzt gerade auch nicht, die ist noch nicht fertig, aber wird jetzt fertig gebaut und da halte ich mich dann gerne mit Freunden auf. Aber dann eher so mit meinen Ängsten und genau, sehr privat, jetzt nicht ruhig. Wir brüllen auch rum und sind gut drauf, ist alles cool. Aber jetzt so eine Party, dass ich jetzt hier irgendwie 50 Leute einlade und davon irgendwie 60% nicht kenne oder 70, nie im Leben. Also ich müsste jeden sehr gut kennen, ich müsste mit jedem sehr auf jeden Fall auf Ebene sein, sonst kommt hier keiner zu mir, niemals. Deswegen bin ich immer gerne mit mir und bei mir und ja. Also heißt, nee, bin jetzt kein Party-Hero.
Und wie kann man sich so den privaten Ben so vorstellen? Was hast du da so zu Hause so für Macken? Bist du ordentlich, unordentlich? Kochst du gerne? Bist du Morgenmuffel? Wie bist du so?
Überhaupt kein Morgenmuffel. Also wirklich nicht, im Gegenteil. Mal gleich Musik an, los geht's.
Ich zacki, auch.
Alles klar. Mhm. Also nie irgendwie, man sieht mich nie im Leben, wirst du mich sehen. So, also selbst wenn ich irgendwie der Vorabend irgendwie so ein bisschen ausgeartet ist, wirst du mich nicht am nächsten Morgen, klar, merke ich dann so, okay, war auf jeden Fall was los. Aber trotzdem, das wird jetzt nicht, trägt jetzt nicht zu meiner Laune bei, weil ich denke, oh nee, also heute, den Tag kann ich schon mal abhaken, weil, nee, wird nie passieren.
Und ordentlich und dann bist
bin ich,
du auch?
Ordentlich bin ich auch, sehr ordentlich sogar.
Pingelig?
Also wirklich. Nee, das nicht. Aber ich bin sehr ordentlich. Meine Wohnung also ist ein kleines Häuschen. Es ist schon sehr laut hier bei mir. Also wenn da irgendwas verlegt wird, dann sieht es gleich unordentlich aus. Und das ist schon immer so bei mir. Ich habe immer sehr, sehr viele Ich habe sehr viele Sachen irgendwie mittlerweile. Also das ist auch, also ich weiß noch, ich hatte eine Gitarre, einen Koffer und einen Schrank. So, damit bin ich damals mal umgezogen. Und jetzt, als ich hergezogen bin, so zwei so riesen Trucks kamen da an. Ich dachte, was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Das sind deine Sachen. Ich so, das ist doch peinlich. Das ist fast peinlich. Das ist schlimm. Na egal, aber jedenfalls kam es dann so zusammen. Und man merke, dass hier so viel los ist, dass ich, also ja, ich bin ordentlich.
Was muss ein Mensch besitzen und wie muss jemand sein, der einen Platz in deinem Leben oder deinem Herzen haben möchte? Was ist für dich besonders wichtig?
Ich glaube, Authentizität, also wenn er wirklich bei sich ist und man merkt irgendwie, der ist so, spürt man ja dann. Und wenn er das noch humoristisch untermalt, dann bin ich immer sehr, sehr angetan. Ich mag Humor. Also wenn jemand witzig ist, sowohl Mann als auch Frau, also generell Menschen, wenn die witzig sind, dann bin ich schnell beeindruckt und auch begeistert und denke, das finde ich gut jetzt hier irgendwie. Und wenn die noch so einen ehrlichen Leitfaden von sich, also mich fühlen lassen, wo ich merke, ey, der macht jetzt hier nicht, der kommt nicht rum hier so. Du weißt ja, in unserer Branche ist ja irgendwie ein Quatschkopf nach dem anderen, also da ist ja viel los und ist auch okay. Man muss es ja, es lebt ja auch davon, dieses ganze Business, dass man Vision austauscht und auch manchmal Sachen einfach verpuffen und dann doch nicht mehr und dann doch morgen und das ist schon okay so, aber muss man halt wissen, muss man halt dann unterscheiden und differenzieren, logischerweise. Und ja, das, wenn das jemand hat, dann bin ich oft sehr angetan. Und wenn diejenige dann noch hochgradig attraktiv ist, dann ist so. Dann greife ich an, ja. Kann passieren.
Bist du jemand, der so angreift?
Nee.
Was sagst du denn da?
Ich greife anders an. Ich bin nicht so.
Du bist erst schon schüchtern, oder?
Ja, schüchtern, genau. Ich gehe jetzt nicht direkt los. Ich habe mir das aber jetzt mal vorgenommen. Ich habe mir das wirklich vorgenommen. Ich habe gedacht, ich kann jetzt auch nicht immer so mein Kokon hier so sein und mich immer so hinsetzen. Und ich muss auch mal rausgehen, wenn ich jetzt an den Strand gehe, dann muss ich doch irgendwie, wenn da jemand ist, der ist und da so steht und sie lächelt mich an und ich lächle da so zurück, dann kann ich auch mal sagen, na. Und nicht einfach nur so lächeln und dann weitergehen. Ich bin ja immer so cool, dann beschäftigt, ganz doll beschäftigt hier, ich habe gar keine Zeit und das ist noch so dieses Großstadtbängelgehabe in mir. Das ist natürlich hier überhaupt gar nicht interessant, wo ich lebe, weil das ist völlig entschleunigend und interessiert hier gar keiner, ob ich hier alles viel langsamer, der Postbote quatscht mit dir, Dudes, also wir sind hier so am Talken und dann irgendwie eine halbe Stunde lang und dann gibt's ja in Berlin alles nicht, so dass du mal so einen Schnack hast mit einem, weißt du, so, wo du zur Ruhe kommst, wo du merkst, okay, das ist ein anderes Tempo, ist eine andere Ruhe hier, so, das merke ich schon und da habe ich mich schon vorgenommen, dass ich da mal mich besser aufstelle. Ansonsten bin ich schon zurückhaltend, das stimmt schon, ja.
Okay, kommen wir zu unserem nächsten Spiel. Das heißt, Eieiei. Und jetzt du. Das ist ein neues Spiel.
Wie jetzt?
Das ist ein neues Spiel. Du bist der Allererste. Und zwar sag ich dir einen Begriff und du beendest den als Satz. Ich gebe dir da auch immer vor, wirst du gleich hören. Ja?
Ich probiere es mal.
Veganer können.
Kein gutes Essen genießen.
Okay.
Oh, jetzt habe ich was gesagt. Jetzt gibt's richtig Backpfeifen.
Nö. Zum Glück hast du das beantwortet und nicht ich. So, Dschungelcamp ist.
Nichts für mich, aber ich schaue es gern.
Fesselspiele sind.
Durchaus möglich.
Kokain kann.
Auf jeden Fall nur Scheiße sein.
Facebook wird.
Aussterben.
Austern sind.
Geht so.
Selbstzweifel können.
Ermutigen.
Narzissten sind.
Meistens verliebt.
Das war das Spiel. Und jetzt du. Wenn, es macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß. Ich muss das mal so sagen. Kommen wir zu den letzten Fragen, bevor wir dann auch schon zum letzten Spiel kommen.
Mhm.
Gibt es ein Part deines Berufs, den du überhaupt nicht magst?
Ich glaube, es sind Aufsager. Es gibt so Aufsager, die man machen muss für seine lieben Fans. Die mache ich natürlich gerne für meine Fans, aber ich selbst dann, weil ich dann ständig mich wiederhole und da gibt es immer einen ewigen Text, da muss ich den... Das tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber das ist, da muss ich mich echt überwinden.
Ja. Und ich habe mal irgendwo gesehen und gelesen, dass du mal Interviewtraining hattest.
Mhm.
Wie war das? War das auch ätzend? Ich hatte das nämlich auch mal. Ich fand das richtig ätzend.
Na, die Frau, die das mit mir gemacht hat, die ist ganz toll. Wirklich eine tolle Persönlichkeit, aber ich glaube, sie hat mir auch Dinge mitgegeben, aber das war alles sehr dann doch auf spiritueller Ebene. Das, ich weiß nicht, so mit Fühlen und Gedanken und also das war mir zu weit weg insgesamt. Ich glaube, das wird anderen auf jeden Fall helfen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich dachte, also sie war schon bei mir. Wir haben uns sehr gut verstanden und haben auch connected und sie hat ihre Arbeit sehr, sehr gut gemacht, davon abgesehen. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, wobei sie das auch gesagt hat, dass ich natürlich ausgehend der Erfahrung, die ich sammeln werde, nur besser werde am Ende. Für sie ging es ja eher darum, dass ich mich beruhige und nicht immer mich ständig durchs Haar fahre und solche Sachen. Und ich weiß noch, zum Anfang meiner Karriere, da habe ich irgendwie ständig durchs Haar, dann immer ständig mir im Gesicht rumgeschmissen, weil ich natürlich unsicher war und ich wusste, wo die Reise hingeht und habe da versucht, irgendwie da das Beste für mich herauszuholen, was ich dachte, herausholen zu können, weil ich ja noch nie ein Interview in der Form gegeben hatte. Und ja, aber am Ende kann ich dich schon verstehen. Man hilft, also ich kann nicht so richtig sagen, ob es mir geholfen hat. Aber ich fand es schön, dass ich es machen durfte, weil ich da so einen Eindruck bekommen habe und dann, und jetzt, ja, jetzt weiß ich, wenn sie mich sieht, ob sie sagt, der Junge muss nochmal hierher kommen, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Aber.
Vor was hast du eigentlich im Leben am meisten Angst?
Vor mir selbst? Nein. Nein. Ich habe, glaube ich, keine Angst.
Du hast keine Angst?
Richtig. Ja, doch, ich habe schon Angst. Ne, doch, ich habe Angst. Ich habe Angst. Wovor habe ich Angst? Wenn ich morgens aufstehe und an der Wand läuft eine Spinne entlang, dann muss ich so. Da habe ich aber keine Angst, dann mache ich die weg. Was wäre denn Angst für mich? Angst? Ich habe, glaube ich, Angst zu. Ich habe Angst, nicht auszureichen, glaube ich. Das habe ich schon. Das Versagensängste habe ich auch. Das sind schon so zwei, doch, das hängt miteinander zusammen. Du hast gemerkt, ich wollte erst ausweichen und habe dann doch die Kurve bekommen, um mich dann doch dem zu stellen. Nee, ich glaube, Angst zu versagen und Angst, nicht auszureichen, sind schon zwei Dinge, die mich beschäftigen.
Ja. Ich finde das wahnsinnig ehrlich. Um dir zu zeigen, dass ich das auch respektiere, ist das witzig. Ich habe tatsächlich die ähnlichen Ängste. Ich habe ähnliche Ängste. Bei mir kommt noch dazu, dass ich immer Angst habe, dumm zu sein.
Mhm.
Weil man mir irgendwie, als ich ein Kind war, hat man mir einfach so oft gesagt, du bist dumm, du kannst nichts und du bist fett, klein und hässlich. Und das ist irgendwie, man kriegt das ja irgendwann als Kind so eingetrichtert. Und deswegen ist es bei mir auch immer diese Versagensangst, die Angst, zu dumm zu sein und nicht auszureichen tatsächlich. Deswegen kann ich das nachempfinden. Jetzt plaudere ich auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Finde ich aber krass. Weißt du, woher das kommt? Ist es bei dir auch, sitzt es auch bei dir in der Kindheit oder?
Na, ich glaube eher, dass, wenn man natürlich immer, beispielsweise, wenn wir auf die Musik gehen und immer daran glaubt und immer darum kämpft und immer denkt und ja und jetzt, und dann gibt es natürlich, und das kennst du ganz sicher auch, ne? Also kennen wir beide, dann hast du Momente, wo einer mit irgendeiner Visitenkarte, ne? Ich hatte irgendwann dann so viele Visitenkarten von irgendwelchen Typen und irgendwelchen Menschen, die irgendeinen kannten, der einen kannte, der wusste, wie es geht. Und da hast du natürlich den Kopf voll und denkst und hoffst auch stets und ständig und ja. Dann hast du aber auch keine Kohle, dann kannst du auch keinen nicht so richtig irgendwie, du musst auch lügen, du musst irgendwie Geschichten erzählen, du willst irgendwie durchs Leben kommen, du willst ja irgendwie mitmachen und du willst irgendwie dran teilhaben und partizipieren. Und wenn du keine Kohle hast und wenn du irgendwie nur Musik machst und alle studieren, sind eigentlich schon fast fertig und gehen jetzt in ihren Job und gehen in ihr normales Leben oder in das fertige Leben und starten da und du sitzt da immer noch da und denkst irgendwie, ey, sag mal, jetzt mach hier eigentlich, ey. Sitzt immer noch da, alle sind ready, es gibt schon die ersten Kinder, alle heiraten, alle drehen durch, Haus und machen hier Schwäbisch-Hall-Momente, werden hier gelebt, weißt du, und ich hänge hier und sitze immer noch da in meiner Einraumwohnung irgendwie so und denke so, unter anderem, das ist eine Komponente, das ist natürlich bei mir sehr ausgeprägt, weil Musik mich immer sehr, sehr, immer umsingelt, umgarnt hat und das mir immer mein Leben sein sollte und wollte. Und da habe ich natürlich auch viele Rückschläge erlebt, wo ich dachte so, oh nee, da geht doch jetzt so nicht, ey. Ich weiß auch nicht mehr weiter, was soll ich jetzt noch machen? Und das, ja, da bekommt man natürlich dann schon. Und alle haben bessere Klamotten an, alle sehen irgendwie cooler aus, alle haben Geld, jeder kann bezahlen, alle können irgendwie machen und du hängst immer da und denkst,
Aber jetzt kannst du dir das ja auch alles leisten. Wie wichtig sind dir materielle Dinge mittlerweile?
Sehr wichtig tatsächlich. Also ich finde es schon gut, schöne Sachen um mich herum zu haben. Ich mag auch Klamotten, bin sehr klamottenaffin und Schuhe und so, das mag ich sehr gern. Aber als du die Frage vorhin gestellt hast, wenn alles abbrennen würde, dann würde ich jetzt hier nicht durchdrehen. Also ist es so, dann hätte es auch einen Grund, aber dann würde ich jetzt nicht... Also klar wäre es dann traurig und scheiße.
Weil du eine gute Hausratversicherung hast.
Ja. Ja. Ja, natürlich habe ich die. Ja,
klar.
Ja, aber trotzdem ist ja dann weg. Das kriegst du ja so auch nicht mehr wieder. Und da sind auch viele Sachen dabei, die würde man so nicht mehr wiederbekommen. Und haben ja auch oftmals einen ideellen Wert und so. Das wäre dann ein Neuanfang. Das soll dann so sein. Das wäre dann so ein Moment, wo man dann, ich mir sagen würde, okay, das soll jetzt so sein.
Aber würdest du auch unterschreiben, dass du weißt, also gerade jetzt auch nochmal in Bezug darauf, dass du zu einer Zeit viel Alkohol getrunken hast, dass du auch da festgestellt hast, dass Geld oder materielle Dinge, egal, also was man dachte, dass es einen erleichtert, ja, dass es das ist, was man sich immer gewünscht hat, also eine finanzielle Unabhängigkeit, dass man aber merkt, das bringt einem trotzdem nicht das Glücklichsein oder das...
Null, gar nicht. Also es nützt mir überhaupt nichts, wenn ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, irgendeinen Markenpullover trage von einer Designerfirma oder auch komplett damit ausgestattet bin. Das kann alles sein und das ist auch schön für mich dann für den Moment. Okay, kann man so machen, alles klar. Und hat vielleicht auch im Erscheinungsbild, im äußeren Erscheinungsbild, wirft es wahrscheinlich auch die ein oder andere, okay, läuft bei ihm, er macht seine Sachen, verstehe. So, Blicke hervor oder Meinungen hervor, das kann man genießen, wenn man sich daran ergötzen möchte, okay. Erwische ich mich auch bei, so ist es jetzt nicht, wobei ich immer Jogginghose bin, easy, aber natürlich habe ich auch Jogginghosen, die ist auch egal. Trotzdem, du merkst, ich... Nein, ja, und... alles gut, ne? Aber ich merke ganz oft, dass der innere Hunger, der mich immer so angetrieben hat, dass der natürlich, ist für mich natürlich auch absurd, ich kann jetzt irgendwie überall hingehen und kann mir das leisten. Oder kann mir jetzt einfach, wenn ich sage, ich will das jetzt machen, dann kann man das machen. So, und das ist natürlich schön. Man denkt, das ist auch schön, wenn ich weiß, da gehe ich jetzt hin, das kaufe ich mir jetzt. Was kostet? Alles klar, mach noch eine Null ran, ich nehme es mit. So, völlig, also jetzt mal übertrieben. So, ich merke aber, dass ich mit 3,50 Euro in der Tasche echt besser klarkam und echt bissiger war. Ich war echt so, hätte mehr Kraft, ich war mehr unterwegs auf der Straße, mehr gestreunert, war ein bisschen mehr, war hungriger, ich war einfach unterwegs. Und jetzt ist so, da merkt man schon, das muss man lernen, dass man da nicht anfängt dann so, ja, so, durchzuhängen. Das muss man schon echt, das muss man angehen. Das merke ich auch. Also ich habe natürlich gemerkt, klar, die ersten 2-3 Jahre mir Dinge gegönnt und habe dann angefangen, oh cool, das ist schön, wow, das ist auch toll. Dann habe ich es auch 2-mal, 3-mal ist auch schön. Dann merkt man aber irgendwann,
Du musst halt, das ist halt so lustig, die meisten Menschen, die immer denken, man ist nur glücklich, wenn man Geld hat, also natürlich sind es die Aussagen, wenn man gerade keins hat, ne, dass man dann glücklich ist, aber du musst die Zeit ja auch füllen, wenn du Geld hast, das ist schön, genau. dann hast du dir das gekauft, aber du hast ja dann auch den Luxus, dir aussuchen zu können, mit was du dein Leben füllst.
Und das musst du dir erstmal vorstellen, genau, die Zeit zu haben, also jetzt zum Beispiel, und dann kann ich jetzt hier rausgehen, dann musst du erstmal überlegen, wo fange ich jetzt an, so, was willst du eigentlich machen, da merkt man auch, was finde ich überhaupt gut, was gefällt mir eigentlich, was kann ich das, ist das schön, ist das gut, also auch sportlich aktiv, was will ich wohin, wie kann ich, gehe ich da essen oder nicht, oder wow, auf einmal ist alles da so und du kannst alles Mögliche machen. Und dann stellt man mal auch fest, krass, natürlich sind jetzt einige Sachen durch meinen Kampf von der Musik leben zu können und zu dürfen, da sind natürlich auch viele Sachen auf der Strecke geblieben. Ne? Hätte man Englisch mal verbessern können in der Zeit, hätte ja ganz andere, das merke ich jetzt, durch Gary beispielsweise, ist viel, da bin ich jetzt drin, ist gut. Ist jetzt nicht so, dass ich es nicht kann, aber ich kann jetzt nicht wie ein Native über... Dinge sprechen, so wie ich jetzt mit dir auf Deutsch, das würde ich nicht hinkriegen. Also schon,
Für die Leute, die zuhören gerade, Gary ist from London. Is he from genau. London actually?
Ich weiß nicht. Nee, he's from Manchester.
From Manchester. From Manchester, of course. Ghana. I forgot. I'm sorry.
das ist, da merkt man dann schon, dass man dann viele Sachen dann noch verbessern könnte oder dass man noch ein paar Sachen anstreben könnte und dass man auch die Zeit hat, ja, Sachen zu optimieren an einem selbst. Ich habe zum Beispiel dann, ne, vor Jahren das Fahrradfahren für mich entdeckt. Also ich bin immer schon gerne Fahrrad gefahren, aber auch lange Touren. Ich fahre dann richtig lange, so am Tag 180 Kilometer, also so richtig volles Ballett und schlafe dann da irgendwo vor weiter und so. Das sind so Sachen, die ich sehr, sehr schätze mit mir und dem Wald und alleine und die Landschaft. Das genieße ich sehr. Das sind so Dinge, die ich für mich dazu gewonnen habe. Und ja, und da arbeite ich weiter dran, ne, dass ich da immer die Zeit auch fülle.
Der Hunger, der kann ja wiederkommen, wenn man einfach noch Ziele hat in seiner Karriere, die ja, also du bist ja da noch nicht am Ende. Was sind denn deine Ziele, die du durch oder mit deiner Karriere noch erreichen möchtest? Also ich meine, der ein oder andere macht ja dann irgendwann sein eigenes Parfum oder seine eigene Modelinie. Und du bist ja da auch so ein bisschen modeaffin. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Was sind so deine Ziele?
Nee, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also da bin ich echt so ein Freund von Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also jetzt da anzufangen, irgendwie hier ein Parfüm, da eine Hose und da ein Schlüpfer, irgendwie nicht. Also das, da müsste schon jetzt irgendwie...
Hast du gerade Schlüpfer gesagt? Ich hasse das Wort, bei mir darf man das immer nicht sagen.
Ja, ich finde, du hast vollkommen recht. Ich wollte das nur sagen, weil es so, ja, weil es eben so...
Ja, ja.
Schlüpfer.
Schlüpfer.
Gott.
Nimmst du deine Unterwäsche Schlüpfer? Oh Gott.
Nein, im Leben nicht. Boxershorts. Schlüpfer.
Nee, aber so, aber karrieretechnisch hast du noch Ziele oder
lässt? Ich möchte gerne, aber das ist, ja, das ist ein Ziel, aber das ist ein Traum, ja. Ich möchte gerne meine Stadiontour machen, klar. Also eine richtig komplette Stadiontour und dafür werde ich jetzt alles geben und dafür werde ich jetzt voll reinhauen und fange jetzt an zu schreiben. Wir arbeiten jetzt schon so ganz, ganz langsam weiter und ja, da wird es dann bald wieder was geben und ja, aber bis dahin träume ich davon und das ist schon ein Ziel, das ich sehr deutlich anstrebe, ja.
Cool, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Spiel.
Alles klar.
Das da heißt Entscheidungsfragen. Als hätte ich es gewusst, ist die erste Frage direkt Stadion oder Arena?
Beides natürlich, aber Stadion.
Brüste oder Hintern?
Oh, schwer. Hintern.
Fahren oder fliegen?
Fahren.
Lieber lügen oder angelogen werden?
Was? Weder noch. Gott. Angelogen werden. Es kommt immer drauf an, was, wie, womit. Also dann lieber lügen.
Über Kleinigkeiten sprechen oder lieber ignorieren?
Sprechen.
Lieber unfair gewinnen oder fair verlieren?
Fair verlieren.
Viele kleine Diskussionen oder einmal richtig knallen?
Beides, eigentlich beide, aber dann viele kleine Diskussionen.
Lieber mit den Jungs in den Stripclub oder mit der Freundin in den Tanzkurs?
Oh, auf jeden Fall Tanzkurs tatsächlich.
Niemals.
Doch, ich finde...
Das also ist gelogen.
Niemals, glaub mir mal. Also Stripclubs, also das wäre ja extrem langweilig. Also das find ich überhaupt nicht spannend. Also wenn, dann mache ich es richtig. Also wenn, dann würde ich mir einen richtigen Moment kreieren lassen oder zusammenstellen. Aber auf keinen Fall würde ich in so eine Stripbar gehen. Völlig boring. Da habe ich nichts mit zu tun. Deswegen müsste ich mich dann für den Tanzkurs, den ich natürlich auch meiden wollen würde, am liebsten entscheiden.
Und die letzte Frage. Welchen Podcast findest du besonders toll? Oder natürlich Kohlensäure?
Ich würde sagen, natürlich Kohlensäure auf jeden Fall.
Vielen, vielen lieben Dank, lieber Ben, für dieses wirklich tolle und offene Gespräch.
Ja, ich danke dir für deine Zeit.
Ich habe das Gefühl, dass ich dich auf jeden Fall noch ein Stückchen besser kennengelernt habe, was mich total freut. Und,
das freut mich auch. Also ich dich ja auch ein bisschen. Du hast ja auch aus dem Nähkästchen geplaudert.
Ja, und ich finde es toll, das mache ich auch nicht mit jedem. Ich freue mich jedenfalls sehr. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, deine Offenheit und wir sehen uns hoffentlich ganz bald. Und auf, dass du im Sommer wieder spielen wirst, kannst.
Danke dir. Ja, dir noch weiterhin viel Erfolg bei den nächsten Folgen, die du abdrehen wirst, also dann abdrehen bzw. Machen wirst. Und ja, und dann können wir ja noch später noch telefonieren.
Ja, machen wir. Genau. Vielen Alles lieben gut. Dank, lieber Ben.
Ja, bis bald.
Bis bald.
Tschüssi.
Natürlich. Natürlich Kohlensäure ist ein exklusiver Update-Podcast. Ich hoffe, euch hat die heutige Episode gefallen. Falls ja, dann abonniert den Podcast doch überall, wo man Podcasts hören kann. Ich freue mich natürlich auch sehr über Fragen, Anmerkungen und auf euer Feedback bei Instagram. Ihr könnt der Instagram-Seite Natürlich Kohlensäure folgen oder gerne auch mir selbst. Mich findet ihr unter dem Namen Reen. Ich verlinke euch alle Kanäle natürlich auch in den Shownotes. Ein besonderer Dank geht an unseren Partner Update und an Katrin Lang von Klang PR, die diesen Podcast im Hintergrund betreuen und überhaupt erst möglich machen, dass ich mich hier mit so spannenden Leuten unterhalten kann. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Reen.